Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen und moin zur 7. Staffel von Fotografie neu denken, der Podcast. Und zur mittlerweile 161. regulären Episode von Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, heute geht es mir hier im Podcast zum vierten Mal um das Thema fotografische Bilder im Bildungssystem. Ich habe dafür wieder in mein Archiv geschaut und einige interessante Gedanken und Kommentare aus den vergangenen Episoden herausgesucht. Die möchte ich euch heute hier präsentieren. Es sind mittlerweile insgesamt über 200 Episoden, die ich produziert habe. Und immer wieder habe ich die Frage gestellt nach der Digitalisierung im Bildungssystem. Danach, inwieweit das fotografische Bild seine Anwendungsbereiche und die damit verbundenen Technologien in der Schule angesprochen werden. Hören wir heute mal in ein paar Beispiele und O-Töne rein. Ja, anfangen möchte ich mit Alexa Becker, die als Kunsthistorikerin, Fotobuchexpertin und freie Beraterin für FotografInnen in Heidelberg lebt. Sie studierte Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg, begann 2001 für den Kehrer Verlag in Heidelberg zu arbeiten und machte zahlreiche Fotobücher. Das führte dazu, dass sie seit 2008 bis heute regelmäßig als Expertin zu internationalen Portfolio-Reviews eingeladen wird, unter anderem zum Houston Fotofest in den USA. Und sie war letztes Jahr in der Jury vom Deutschen Fotobuchpreis dabei. In Episode 106 mit dem Titel »Je mehr du siehst, desto besser weißt du, was Substanz hat«, war sie am 9. Januar 2023 zu Gast in meinem Podcast. Hören wir mal rein, was sie auf meine Frage geantwortet hat. Muss dann die Fotografie, das fotografische Bild, das Fotobuch und so weiter nicht viel stärker Einzug halten in die Schule?
Also ich finde Kunstunterricht super wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass Kinder heute noch was mit der Hand machen, dass sie mit der Hand schreiben lernen, dass sie sich ausdrücken können, erstmal mit Papier, Stift und so. Das ist ja auch ein Teil der Selbsterfahrung, ja. Und da Medien ja heute so eine wichtige Rolle spielen, also jeder, was weiß ich, ab 10 winkt ja schon das Smartphone, ne, meistens, müssen die Kinder auch lernen, wie sie mit Medien umgehen. Und Fotografie ist ja dann auch total spannend und wichtig, ja, also die Macht von Fotografie, auch die Verbreitung von Fotografie, ne, wie schnell was eben ins Internet wandern kann, also zum einen halt, dass man da bewusst mit umgeht. Aber dann würde ich mir natürlich auch wünschen, dass es Kurse oder Möglichkeiten gibt, wo die Kinder auch sowas wie Bildkompositionen und sowas ausprobieren können. Nicht nur, wie mache ich das perfekte Selfie, sondern was macht ein gutes Bild aus? Und das weniger jetzt, sage ich mal, im Theoretischen angerissen, sondern halt durch selbst ausprobieren, durch Vorbilder sehen und vielleicht eben auch doch mal wieder sowas wie in die Dunkelkammer gehen und diese Magie erleben, ne, wenn das Bild auf einem Papier erscheint, weil ich nach wie vor finde, dass der Mensch das Objekt auch liebt, ja, sei es jetzt ein Buch oder ein Bild oder was zum Anfassen und um deine Frage zu beantworten, natürlich immer gerne Fotografie, Unterricht und Bildung über das Bild.
Ja, mich würde dann in dem Zusammenhang interessieren, kannst du einen Unterschied festmachen zwischen den jungen Amerikanern, zwischen den jungen Europäern, zwischen den jungen Deutschen? Oder ist das eine globalisierte Gesellschaft mittlerweile, ein globalisierter Blick, wenn man so will?
Doch, also ich würde eher denken, dass es mehr oder weniger 1:1. Also das ist tatsächlich globalisiert. Also die, ja, auch wenn man kulturell vielleicht anders geprägt ist oder so, aber die neuen Medien und sozialen Medien sind schon so maßgeblich beeinflussend, dass ich sagen würde, wir sitzen da ziemlich in einem Boot.
Da wächst dann ja auch eine ganz andere Generation heran. Das heißt, die können sich ja auch direkt unterhalten.
Ich würde mal denken, ja. Ja, ich meine, das kommt halt, ja, das auch durch den Konsum dieser übergreifenden Plattformen wie jetzt TikTok und was weiß ich, ja klar. Wir konsumieren das Gleiche, wir kennen das Gleiche, also können wir auch da in diesem Sinne die gleiche Sprache sprechen sozusagen. Aber auch da muss ich sagen, bin ich mehr oder weniger außen vor. Ich bin ja gar nicht mal drin im letzten Trend, im neuesten Trend von diesen Plattformen, weil ich da, ja, bin ich wahrscheinlich zu alt für. Oder also müsste ich mich halt nochmal richtig reinhängen, aber habe ja auch andere Sachen zu tun. Also ja, ich meine, weiß, jede Generation hat etwas, das sie auszeichnet und wo sie sich wie der Fisch im Wasser fühlt. Und wenn ich dann merke, oh, da bin ich ein bisschen außen vor, dann ist das auch okay. Also das, weißt du, man muss ja nicht alles abdecken und abbilden können. Das geht nicht und es ist auch okay, wenn sich die eine Generation von der anderen mal abgrenzen darf.
Ja, schöner Gedanke, dass das so ist und dass das auch der Generationswechsel dann vollkommen in Ordnung ist. Und damit kommen wir jetzt zu einem Kommentar von Olaf Unverzahrt, den ich in Episode 006 ganz am Anfang meines Podcasts am 30. Juli 2020 zu Gast hatte unter dem Titel »Das ehrliche Bild – Konsum, Übermaß, Stagnation«. Er studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und lebt heute in München. Er unterrichtet seit 2011 am Mozarteum in Salzburg und war mit seinen Studierenden 2020 zu Gast auf unserem Festival in Regensburg. Darüber hinaus ist er ein ausgesprochen leidenschaftlicher Fotobuchmacher. Hören wir mal rein, was er zu sagen hat. Also ich halte es für extrem wichtig, dass das in die Schulen reingeht. Ich hatte da 2017 ein wunderbares Interview mit Frau Gräfe Ingelmann, die leider letztes Jahr im November verstorben ist, die auch gesagt hat, wie wichtig das ist, dass das unten in der Schule beginnt und dass es auf dem Lehrplan steht.
Ja, das müsste längst ins Bayerische oder ins Deutsche in die Schulen müsste das, also die wie gehe ich mit Bildern um, wie lese ich sie, wie, was kann ich ihnen glauben, diese ganzen Sachen. Also das kann nicht sein, dass Leute mit 19 oder 20 an die Uni kommen, weil die irgendwie jetzt schon fertig sind mit dem Abitur, aber noch nie was davon gehört haben, wie man Bilder vernünftig irgendwie analysiert.
Absolut. Da müssen wir wahrscheinlich auch ein neues Wort für finden, Fotowissenschaften oder Bildanalyse. Bin ich auf jeden Fall dafür. Für das Festival 2020 im Oktober haben wir auch jemanden eingeladen, nämlich den Matthias Weich, der darüber eine Doktorarbeit schreibt, über die Didaktik der Fotografie in der Kunstpädagogik und so weiter. Denn da gibt es noch nicht so viel und das ist noch ein weites Feld und da muss es auch noch viel mehr geben, unserer Meinung nach. Gut, kommen wir jetzt mal zu der Frage oder abschließend zu dem Gedanken, wenn man so will, weil der Podcast heißt ja Fotografie neu denken, den wir hier jetzt machen. Ich habe mich natürlich besonders gefreut. In unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass du den Titel gut findest und den Gedanken dahinter, Fotografie neu denken und so weiter, weil ich mir natürlich unheimlich viele Gedanken gemacht habe. Könnte das ein neuer Weg sein? Könnte das eine Möglichkeit sein, neue Diskussionen anzustoßen?
Das könnte ein Weg sein und das ist halt schon ein großes Ding irgendwie. Also es ist ein großes Thema, weil man natürlich fotografische Bilder und Fotografie, habt ihr ja auch in den Fragen schon ein bisschen unterschieden, aber weil einfach diese fotografischen Bilder, das sind einfach so viele mittlerweile und die sind so unterschiedlich eingesetzt, dass man es eigentlich übergeht so ein bisschen. Und also wir noch am allerwenigsten, weil wir natürlich aus dem Bereich kommen und ein bisschen darauf achten, aber irgendwie jemand, der so in die Arbeit geht und dann Wochenende hat und dann in Urlaub fährt und so, ich meine auch so jemand kommt mit wahnsinnig vielen fotografischen Bildern, wird der konfrontiert täglich, wöchentlich. Die Frage ist, wie viel nimmt man davon wahr und wie viel macht man sich darüber Gedanken? Eher weniger.
Ja, absolut. Würdest du sagen, das ist eine Frage der Kategorisierung oder des Genres? Oder wie kann man das verändern? Wie kann man das vielleicht sogar einordnen? Weil es ja so viele unterschiedliche Sachen
gibt. Das ist eigentlich, das ist ein bisschen so ein Plädoyer für einen Verzicht und für eine Verlangsamung in unserem Alltag. Aber das war ja jetzt bei Corona auch oft Thema, ob das ankommt. Das kommt natürlich nicht an. Also die Leute machen genauso weiter und es geht immer wieder darum, Sachen zu konsumieren und irgendwie am besten einen Urlaub zu haben und Spaß zu haben. Das sind alles so Sachen, die mir so relativ fern sind, weil ich eben glaube, dass es so was Aufdoktriertes ist vom Kapitalismus. Und so ähnlich ist es ja auch mit den Bildern. Also du nimmst einfach diese Basis, also diese Essenz, was so ein Bild eigentlich machen könnte mit einem, das nimmst du gar nicht mehr wahr, weil du es einfach nur noch konsumierst. Und man müsste die Leute so weit kriegen, dass sie nach der Tagesschau, dass man einfach sagt, hey, was hast du nochmal heute für 30 Bilder eigentlich gesehen und was war drauf und um was ging's und warum?
Ein sehr interessanter Gedanke, oder? Dass nach der Tagesschau erstmal so ein bisschen geguckt wird, was für Bilder haben wir eigentlich gesehen. Sehr, sehr spannende Idee. Und damit kommen wir zu Dr. Pia Parolin, die in Italien aufgewachsen ist, Biologie in Deutschland und Brasilien studierte und mittlerweile zahlreiche Sach- und Ratgeberbücher über Fotografie im D-Punkt Verlag herausgegeben hat. In Episode 070 hatte ich sie zu Gast am 8. Oktober 2021. In Episode 070 mit dem Titel Diversität in der Fotografie ist der Optimalfall. Hören wir da mal rein.
Da sind wir auch bei einer Frage, die immer wieder bei mir auftaucht. Müssen wir dann, also du hast ja selber erzählt, du hast selber Kinder, müssen wir dann eigentlich die Kinder dann nicht besser vorbereiten auf das, was da ist? Oder ist das sowieso der evolutionäre Wahnsinn, den wir da unterliegen?
Ich glaube beides. Also Dinge entwickeln sich einfach, so wie die Kinder ihre eigene Sprache sprechen, ihre eigene Art haben, sich auszudrücken, die uns Erwachsenen erstmal fremd ist, die wir gar nicht verstehen. Und dann lernen wir so ein bisschen was und dann lachen sie uns aus, weil wir es nicht richtig anwenden. Also wir entwickeln uns ja ständig. Die Gesellschaft entwickelt sich und unsere Kinder werden irgendwann die neuen Erwachsenen von morgen sein. Und dann werden die sich wieder wundern über ihre Kinder. Das ist ja schon immer so gewesen. Aber was jetzt ja den ganzen pädagogischen Teil angeht, glaube ich schon, dass wir Erwachsene den Kindern auch ein bisschen Unterstützung geben können und Leitfäden aus unserer Erfahrung heraus. Und wenn das Ganze pädagogisch gut aufgearbeitet ist, dann kann das sehr wertvoll sein. Weil ich denke, keiner wächst mit so viel Fotografie, also eigener aktiver Fotografie auf, wie die jetzige Generation. Wir selbst, das war mal eine Ausnahme, dass irgendein Vater, es war ja meistens so, dass der Vater das dann irgendwie den Kindern den Fotoapparat in die Hand gedrückt hat. Aber heute ist es ja selbstverständlich, dass jedes Kind ab, was weiß ich, 10, 12, 13 sein eigenes Handy hat und damit automatisch einen Fotoapparat und den auch nutzt, aber ganz anders nutzt, als ich das genutzt habe. Also ich habe nie ein Selfie gemacht mit meinem Fotoapparat schon allein, weil dabei hätte ich mir die Hand gebrochen. Irgendwie, das ging ja gar nicht. Und heute hast du halt die Kinder, die leben nur davon, ständig alles zu fotografieren und auf Snapchat, Instagram, TikTok, was auch immer zu zeigen. Und dadurch, dass sie eben so viel von sich zeigen, ist es umso wichtiger, dass sie sich bewusst sind, was sie da überhaupt zeigen und welche Signale sie aussenden, weil darüber sind die sich ja häufig gar nicht im Klaren, weil sie in so einer Traumwelt leben, ach, ich zeige jetzt mal, wie schön das und das ist, aber andere lesen darin vielleicht mal was ganz anderes als das, was sie aussenden wollen. Und das ist Kindern nicht unbedingt oder Jugendlichen nicht unbedingt immer bewusst. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die zu doof sind, aber denen fehlt einfach die Erfahrung, Sachen richtig einzuordnen. Und deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass so eine Kompetenz auch an der Schule gelehrt wird, wie drücke ich mich aus, was lesen andere da drin, welche Signale sind das überhaupt, die ich da aussende, und die vielleicht auch den Kids so ein bisschen beibringen, wie stark sie sich selbst manipulieren lassen durch diese ganze Fotowelt, weil letztendlich geht es ja immer so um diese Selbstdarstellung und das ist natürlich ein ewiges Thema auch in der Familie zu Hause. Was zeigt meine Tochter von sich im Instagram, solange bis sie mich dann blockiert, damit ich es nicht mehr sehe. Also ja, das sind halt so Dinge. Ich glaube, wenn das neutral in der Schule so ein bisschen aufgearbeitet wird, das wäre sehr hilfreich, vor allem für die Kids selbst.
Ja, du hast es gerade vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Wenn dann, dann könnte es so sein. Aber ich fürchte, dass die Lehrer, also viele Lehrer, dem gar nicht gewachsen sind. Und auch in der Ausbildung findet das ja gar nicht statt, mit diesen Devices überhaupt umzugehen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich bin jetzt nicht so informiert im Augenblick. Jetzt meine Kinder sind auch schon aus der Schule raus. Aber ich glaube, alles, was ja Bild, Kunst und so angeht, ist in der Schule wirklich unter ferner Liefen und wird auch vielleicht gar nicht behandelt. Und das finde ich eigentlich problematisch, gerade weil wir in so einer Zeitleben, wo wir ständig überall Bilder haben, auch sehr starke Bilder und eben jetzt auch diese ganzen Hassbilder, diese ganze ja, alles, was uns durch die Medien vermittelt wird, da gibt es ja immer weniger Filter, dadurch, dass jetzt auch Artikel oder Nachrichten nicht mehr von Journalisten kommen, sondern von YouTube-Leuten. Das finde ich problematisch. Wir kriegen diese Bilder viel ungefilterter als früher und müssen sie dann immer noch einordnen können und unsere eigene Meinung bilden können. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass Kinder das lernen, zu selektieren, zu evaluieren, sich eine Meinung selber bilden können, ohne sich nur beeinflussen zu lassen.
Ja, aber gerade die Vielfalt finde ich natürlich extrem erfrischend. Das heißt also, wir müssten eigentlich alle Kanäle anzapfen, von Tagesschau bis YouTube.
Ja, das wäre das Optimale. Diversität, wie in der Biologie. Je diverser, desto besser. Dann hast du einfach möglichst viele Informationsquellen, aus denen du dir deine eigene Meinung bilden kannst. Aber das passiert viel zu selten. Ne? Ich glaube schon, selbst ich, also ich habe auch so meine 2-3 Informationskanäle und dann fehlt mir auch einfach die Zeit, jetzt noch 1000 andere Medien hinzuzuziehen. Also das Filtern ist in unserer heutigen Zeit, glaube ich, eine ganz große Fähigkeit, wenn man das lernt.
Ja, also dann müsste es doch jeden Morgen einfach so sein, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wir treffen uns alle in der Aula und gucken die 10, 15 Kanäle über die eine Thematik.
Ja, ich frage mich, ob das nicht auch stattfindet, oder? In irgendwelchen Soziologie-, Gesellschaftskunde-Unterrichten wird das vielleicht sogar gemacht. Aber das heißt ja noch nicht, dass du auch lernst, die Bilder wirklich im Einzelnen zu analysieren. Und das ist ja nochmal eine andere Geschichte, dass du wirklich das fotografische Bild oder auch Videos, die die Kinder viel machen, besser einordnen kannst. Ich glaube schon, dass die ganz einfache Bildsprache, das, was ich aussende mit einem Bild, das ich ins Netz stelle, dass das auch nochmal ein Thema sein müsste. Und das ist ja was Getrenntes von diesem gesellschaftskritischen oder so, was du gerade sagst mit Informationen.
Ja, und damit kommen wir zu Professor Dr. Volker Janssen, der seit 2012 Professor an der Hochschule der Medien in Stuttgart ist und in besonderem Maße dafür Pate stand, dass wir den Deutschen Fotobuchpreis ins Internationale Festival fotografischer Bilder integriert und nach Regensburg geholt haben. Denn er war 2020 zu Gast als Referent auf unserem Festival und begeistert von unserem Format. Darum hatte ich ihn auch zu Gast am 11. September 2022. Am 11. September 2020 in Episode 013, also noch ganz am Anfang in der ersten Staffel, mit dem Titel Das gedruckte und ungezügelte Bild vom Fokus zum Diffusionsmedium. Hören wir mal rein, was er zum Thema Bildung zu sagen hatte.
Ja, wenn das aber so ein wichtiger Teil des Ganzen ist, warum können wir dann nicht damit umgehen oder warum lernen wir das dann nicht so wie zum Beispiel, wie wir Literatur und uns mit Literatur beschäftigen?
Also ich hab mit meinen Studenten, wir haben Literaturstücke genommen und haben dazu Fotos gemacht. Wir haben von Kafka in der Strafkolonie, das haben wir fotografisch umgesetzt. Wir haben Edgar Allan Poe umgesetzt. Ja. Also man kann auch allegorische Geschichten erzeugen mit Fotografie. Und ich denke, das wird auch mehr und mehr kommen. Die Kombination aus Text und Bild, ja, um eine Illusion zu erzeugen, ich finde das ganz wunderbar. Wir produzieren das dann auch immer mit den Studenten zusammen, da lernen die auch was vom Drucken. Aber insgesamt, das Wichtigste sind eben die Inhalte, ja. Kein Druck hat einen Wert. Es ist immer der Inhalt, den ich drucke, nicht das Produkt selbst. Ja. Das Produkt wird erst dann schön, wenn es gut gemacht ist und einen tollen Inhalt hat. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und ich glaube, das sollte man stärker in der Schule besprechen. Ein Literaturwerk zu nehmen, das eigentlich gar keiner lesen will und sagen, hier, die Leiden des Jungwerther, das setzt man jetzt mal fotografisch um. Und da muss man das Buch auch sehr genau lesen, ja, um diese Bilder überhaupt erstellen zu können. Ist nicht so einfach. Und da muss man sich dann auch entscheiden, wo ein Bild hin muss und wo nicht, um die Geschichte zu verstehen. Ich finde das eine ganz wunderbare Sache. Aber also so allegorische Geschichten wie im Mittelalter, ja, die können wir gar nicht mehr verstehen heute. Aber im Mittelalter war das ja ganz üblich. Da haben die Leute nur Bilder lesen können. Da haben wir die ganze Bibel aufgemalt und konnte man diese Geschichten nachlesen anhand von Bildern. Und genauso kann man das mit Fotografie ganz wunderbar machen. Aber das ist ein Format, das ist noch nicht so stark vertreten, würde ich sagen. Ja. Aber wir haben das an der Hochschule schon gemacht.
Woran liegt das, dass die Allegorien jetzt nicht mehr so populär sind und so weiter?
Ja, das hat die Schrift ersetzt. Ja. Durch die Alphabetisierung konnte man dann die Kunst verlernt, Bilder zu lesen. Ja, mittelalterliche Bilder, auch Hieronymus Bosch, das sind ja Sprichwörter, sind da wohl in diesen Bildern drin. Die guckt man an, die sehen fantastisch aus, aber wir verstehen die Bilder nicht. Und ein mittelalterlicher Mensch, so habe ich gelesen, er hätte diese Bilder verstanden. weil die nämlich etwas aussagen, das wir heute nicht mehr verstehen können, weil wir diese Allegorien nicht kennen.
Also hat die Sprache, das gedruckte Wort, diese Allegorien direkt verdrängt?
Ja, ich denke schon. Ja. Und das kommt jetzt durch die Fotografie wieder.
Okay.
Ganz interessant.
Allerdings, ja.
In einer anderen Weise, über die sozialen Medien, aber es kommt wieder.
Also das Buch war quasi nie weg, oder?
Das Buch ist das Fokusmedium und es wird nicht verschwinden, weil es das Fokusmedium ist. Aber die Diffusionsmedien sind dazugekommen. Das eine ersetzt nicht das andere. Die ergänzen sich. Das ist auch das, was viele nicht verstehen. Die sagen, ach, die Bücher werden verschwinden. Nein, das werden die nicht. Ein Buch ist ein Fokusmedium. Alles andere, ja, ist Diffusionsmedium. Ja, das E-Book ist auch ein Fokusmedium. Aber das E-Book ersetzt doch das Buch gar nicht. Das ist doch auch ein Buch. Nur ein anderes Format, das immer in gleicher Größe kommt, immer genauso aussieht. Deswegen hat das E-Book auch nicht den Erfolg. Das hat dann den Erfolg, wenn ich das mit in Urlaub nehme und sage, ich will keine 20 Bücher mitnehmen, das ist mir viel zu schwer. Dann hat das einen Erfolg, aber eben zu Hause nicht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die meisten Bücher ja auch verschenkt werden. Ja, also ich würde mal sagen, es ist ein großer Anteil der Bücher, vor allen Dingen der schön gemachten Bücher, die kauft man nicht unbedingt immer für sich selbst. Also der Markt, der wird nicht kaputt gehen, ja, der wird sich verändern. Und das war das Buch ja schon immer in der Geschichte von der Zeit früh in Gutenberg bis heute. Das Buch hat immer unterschiedliche, immer auf die Gesellschaft bezogene Rollen eingenommen. Ja, es war mal sehr kostbar gewesen und teuer. Es war dann in der Zeit der deutschen Klassik für jeden erschwinglich und hat im Grunde genommen das ersetzt, was wir heute, ja, ich sag mal, vielleicht das Diffusionsmedium nennen. Aber es waren Geschichten, die man gelesen hat und die man auch heute noch liest. Und warum soll man das Medium, das so gut funktioniert, zur Seite legen? Gegen ein technisches, das ich möglicherweise teuer bezahlen muss, aufladen muss. Ja, also von daher ist das Format des Buches jedenfalls momentan noch nicht wegdenkbar, ja. Es ist einfach in diesem Medienkanon fest einbezogen und hat neue Rollen angenommen.
Ja, danke nochmal an dieser Stelle auch an Volker Jansen für das wunderbare Plädoyer für das Fotobuch und für das Buch im Allgemeinen. Und damit kommen wir zu Thomas Selig, der seit 2018 die Leitung der fotografischen Sammlung vom Fotomuseum, vom Museum Volkwang in Essen übernommen hat. Er studierte übrigens an der Fachhochschule Bielefeld und war bis 2018 Kurator am, und da kommt's, Fotomuseum in Winterthur. In Episode 48 mit dem Titel Alltagswendung und künstlerische Autorenschaft verwischen mehr und mehr, die am 23. April 2021 online ging, fragte ich auch ihn.
Muss denn die Fotografie eigentlich mehr in der Vermittlung, noch mehr in der Vermittlung stattfinden und bei Kindern und jungen Erwachsenen ansetzen?
Ja, also ich denke mal, dass das so auf die lange Bank sicherlich richtig ist, wenn das in der Schule irgendwie seinen Niederschlag findet. Also ob man das so kurzfristig dann in Lehrpläne reinbekommt und so weiter, da wage ich ja eher mal zu bezweifeln. Aber auf der anderen Seite haben die Museen natürlich heute schon diese Rolle übernommen der Bildung und der Vermittlung. Und ich glaube, die machen das eigentlich gar nicht schlecht, dass man so verschiedene Programme anwendet, dass da reflektiert wird, dass aber auch dann, dass anhand der Ausstellung, die gemacht wird, sozusagen auch untermauert wird. Und ich denke mal, dass Social Media nicht immer nur der reine Himmel ist auch klar. Da haben wir jetzt meiner Ansicht nach in den letzten 2-3 Jahren auch viele Beispiele kennengelernt, wo man merkt, was Fake News sind, welche Gefahren auch politisch sich da ergeben und so weiter, dass man gelenkt wird, dass da manipuliert wird und so weiter. Also von daher ist es nur richtig, dass man da Hilfestellung bekommt. Auf der anderen Seite glaube ich, das, was Sie, glaube ich, auch meinen, ist, dass eigentlich die nächste Generation, also die nach uns, da viel gewiefter ist und eigentlich das schon mit der Muttermilch sozusagen auch aufgenommen haben und dass das gar nicht so ein Problem ist, dass die damit umgehen können, sondern dass wir eigentlich jetzt in so einer ersten Generation auch erst nochmal die ganze Grammatik und die ganzen Abgründe auch vielleicht da noch erst noch lernen müssen. Also ich glaube, dass wir da zukünftig eigentlich etwas souveräner reinwachsen werden oder die nächste Generation reinwachsen wird, als wir das zum Beispiel gemacht haben, die ja eigentlich noch die Zeit ohne Smartphone, ohne Devices und so weiter, die haben wir ja noch gekannt. Also die kennt ja die jüngere Generation gar nicht.
Ja, und damit kommen wir zu Beate Gütschow, die seit 2011 Professorin für künstlerische Fotografie an der Kunsthochschule für Medien in Köln ist. Mit dem Titel »Wir verstehen die Welt nicht, wenn wir die dahinterliegende Technik nicht verstehen« ging am 29. September 2021 die Episode 69 mit ihr online. Episode 69 mit Beate Gütschow. Hören wir da mal rein.
Jetzt kommen wir nochmal zu der Frage zurück, die ich vorhin schon so ein bisschen nach hinten verschoben habe. Das ist nämlich, du hast es mehrfach angesprochen, einmal hast du das in der Schule gesagt, sollte es in der Schule verortet werden. Dann hast du davon gesprochen, dass mehr Aufklärung passieren sollte, eben genau diese ganzen Punkte, die du angesprochen hast. Das findet also auch für dein Verständnis viel zu wenig statt, oder?
Ja, also ich finde eine Art von Medienaufklärung, hört sich jetzt sehr pädagogisch an, aber fände ich wichtig. Und gleichzeitig ist es unglaublich schwer, weil ich weiß gar nicht, ob man eigentlich nicht doch irgendwie Programmieren als Unterrichtsfach einführen müsste. Weil also die Funktionsweise von bestimmten Anwendungen, Apps, wäre natürlich irgendwie wichtig zu wissen, dass man erstmal überhaupt weiß, was funktioniert da im Hintergrund. Aber das ist ja nur ein Teil der Miete. Also es wäre ja auch wichtig zu sagen, wir können die Produktionsmittel in unsere Hand nehmen und es umschreiben oder anders machen. Und davon sind wir ja so meilenweit entfernt. Das ist, obwohl in China die Kids eben programmieren lernen. Aber ich wäre ja schon mal froh, wenn es sozusagen eine größere Bewusstsein für Funktionen von Medien gäbe und das eben diskutiert wird, wie funktioniert sowas eigentlich. Und gleichzeitig, und ich finde, das passiert ja eben bei jüngeren künstlerisch-fotografischen Positionen schon, dieses sehr spielerische Umgang mit allen Medien und das Verweben von Bewegtbild und fotografischen stillstehenden Bild, von gefundenem Material, von selbst aufgenommenen, diese Art von unglaublich freien Umgang mit dem fotografischen Bild, die findet ja statt in der Kunst, aber letztendlich auch in dem, was Kids auf ihrem iPhone machen oder irgendeinem anderen Smartphone.
Ja, und dahinter steckt ja im Grunde genommen die Frage für jedes Elternteil, wann führe ich meine Kinder an diese Smartphone-Technologie oder an eine neue Technologie heran? Ich glaube, jede Generation stand vor dieser Herausforderung.
Ja, ich glaube, dass sich über Technologieentwicklung, weil das sind es ja, ne, ich glaube, da kann man sich so auf zwei Arten Gedanken drüber machen. Weshalb entsteht eigentlich eine neue Technologie? Und ich glaube, dass sie oft im Moment dann doch entwickelt wird, einfach aus Selbstzweck, also so, weil es möglich ist und Profit erhofft wird. Und ich frage mich eigentlich, ist das der Weg für neue technologische Entwicklung oder sollen wir die genau dann immer machen, wenn wir der technologischen Entwicklung von der erhoffen, dass es sozusagen ein übergeordnetes Ziel erfüllt, was wir irgendwie wollen. Also wenn du zum Beispiel das Problem der Klimakrise jetzt siehst, ne, dann könnten wir doch denken, wir konzentrieren uns jetzt auf technologische Entwicklungen, die in der Klimakrise helfen würden. Ja, in der Fotografie heißt das zum Beispiel, ganz simples Beispiel, es gibt so Automaten für die Landwirtschaft, die fotografisch den Boden abtasten und dann Unkraut identifizieren können durch automatische Bildauslesung. Und dann können sie halt, ohne dass man Pestizide benutzt, das Unkraut entfernen. Das ist jetzt so ein Versuch noch, ne? Aber so würde ja zum Beispiel ein fotografisches Verfahren möglicherweise entwickelt werden, um einen ökologischen Landwirtschaft 2.0 zu realisieren. Ob das gut oder schlecht ist, das weiß ich nicht. Aber da hätte eine technologische Entwicklung sozusagen ein übergeordnetes Ziel, das ein anderes ist als ein Selbstzweck. Und so denke ich irgendwie über Technologie nach, wenn man so mal ganz weit nach hinten tritt, zu welchem Zweck eigentlich?
Ja, viele schöne Gedanken und Inspirationen, die wir jetzt einfach mal hier so stehen lassen können. Danke an alle Beteiligten und freut euch auf den 5. Teil meines Bildungsspecials. Alle Episoden, die ich heute zitiert habe, sind nach wie vor online unter www.fotografieneudenken.de oder auf Spotify, Apple Podcast und so weiter und so weiter. Alle Links sind wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken zusammengefasst. Ich danke euch und Ihnen fürs Zuhören, Mitdenken und dabei sein, die fotografischen Bilder, und ihr seid der Grund, warum ich diesen Podcast so hier mache. Ja, und für alle, die Fotobücher lieben, machen und herausgeben und gestalten und so weiter, noch bis zum 15. Juni 2024 könnt ihr eure Titel zum Wettbewerb um den Deutschen Fotobuchpreis einreichen. Und zwar unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Ja, und wer sich über das internationale Festival fotografischer Bilder informieren möchte, der schaut einfach mal vorbei unter www.festival-fotografischer-bilder.de und tragt euch am besten direkt in den Newsletter ein, denn dann seid ihr regelmäßig informiert über alle Aktivitäten aus meinem fotografischen Universum. Ja, da bleibt mir noch zu sagen, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fotografie neu denken, der Podcast.